Berlin steht dieser Tage ganz im Zeichen der Landwirtschaft. Die Grüne Woche, die international wichtigste Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau, hat in der Bundeshauptstadt begonnen. Und der Bundestag hat über einen neuen Anlauf für eine staatliche Tierhaltungskennzeichnung diskutiert, die jetzt doch erst ab 2027 kommen soll. Außerdem, der Wolf soll ins Bundesjagdgesetz aufgenommen werden. Und was tut sich im Umweltbereich? 2025 war das drittwärmste Jahr der Geschichte, so belegen es die Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus. 2025 hat aber auch die Windenergie in Deutschland einen kräftigen Schub bekommen. Die kommunale Wärmeplanung dagegen erweist sich als dickes Brett. Am Mikrofon begrüßt sie Angelika Nörr. Die Grüne Woche in Berlin, das ist die Verbrauchermesse schlechthin für Landwirtschaft, Gartenbau und Lebensmittelwirtschaft. Dieses Jahr feiert sie ihren 100. Geburtstag und besonders die Blumenhalle feiert dieses Jubiläum mit einer Hommage an das Berlin der 1920er Jahre.
Die Besucherinnen und Besucher in der Blumenhalle sollen in die 1920er Jahre Berlins zurückversetzt werden. Von der historischen Parkanlage in der Mitte bis zum nachgebauten Kaufhaus an der Seite.
Wir haben einen Nachtclub hier. Man kann sich die Zukunft voraussagen lassen. Im Café des Fleurs kann man bummeln und den Stil der 20er Jahre einfach nur so einatmen. Sowohl durch den Duft der Pflanzen als auch durch die ganze Gestaltung.
Etwas weniger blumig und dafür mehr nach Heu riecht es in der Tierhalle. Dort sind in diesem Jahr wieder lebende Schafe, Schweine und Kühe zu sehen. Im vergangenen Jahr war das wegen der Maul- und Klauenseuche nicht möglich. Die Rinder haben sich in ihren Ställen bereits eingerichtet, auch wenn es für einige von ihnen zeitweise eng wird. Denn die Landwirte zeigen in diesem Jahr die verschiedenen Haltungsformen im direkten Vergleich. Besucherinnen und Besucher sollen so sehen, was die Kennzeichnung auf dem Fleisch im Supermarkt in der Realität bedeutet.
Ich glaube schon, dass es einige staunende Gesichter geben wird, denn es ist schon so, wenn man den Vergleich gerade von Haltungsform 1 und 5 sieht, wie viel mehr, extrem mehr Platz mit Weidegang, den wir hier natürlich nicht nachstellen können, das eine Tier dann hat.
Erklärt Christian Rohlfing, Landwirt aus Mecklenburg-Vorpommern. Er und seine Kollegen wollen auch auf die höheren Kosten aufmerksam machen, die für Landwirte mit einer Biohaltung verbunden sind.
Für den Unternehmer, für den Landwirt bedeutet das natürlich, dass wir letztendlich auch weniger Tiere pro Quadratmeter halten können, weniger Umsatz und weniger Gewinn haben. Das heißt, das Fleisch in der Haltungsform 5 Bio muss auch teurer sein. Tierwohl muss sich lohnen.
Die Themen Tierwohl und Nachhaltigkeit sind bei der Grünen Woche schon in den vergangenen Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt. Neu ist in diesem Jahr die Themeninsel Zero. Auf einer vergleichsweise kleinen Fläche geht es dort zum Beispiel um Recycling und naturbelassene Lebensmittel. Einer der Stände gehört Anna Stegemann. Sie betreibt die Müsli-Manufaktur Haferzeit.
Wir sind deswegen gefragt worden, ob wir mit bei dieser Themeninsel dieses Jahr mitmachen wollen, weil wir zum Beispiel Zero raffinierten Zucker haben. Wir haben keine Aromen, keine künstlichen Zusätze und haben auch ein Konzept mit unserem Müll. Also wir haben Gläser, die man wieder befüllen kann.
Sie hofft, auf der Messe neue Kontakte zu knüpfen und natürlich auch ihre Produkte zu verkaufen. Die Grüne Woche ist eine klassische Verbrauchermesse. Insgesamt rechnen die Veranstalter in diesem Jahr mit rund 320.000 Besucherinnen und Besuchern. Etwas mehr als im vergangenen Jahr, aber nicht auf dem Niveau vor Corona.
Die Grüne Woche in Berlin. Tabea Schoser war in den Messehallen unterwegs. Eigentlich war ein Tierhaltungslabel längst beschlossen von der damaligen Ampelkoalition. Mit dem staatlichen und verpflichtenden Label sollen Verbraucher besser erkennen können, wie Schweine gehalten werden. Jetzt verschiebt Schwarz-Rot den Start des Labels auf Anfang 2027. Das hat der Bundestag beschlossen. Das ganze Vorhaben soll nochmal grundlegend verändert werden. Vor allem für Landwirte soll es dann einfacher werden. Und auch zur Finanzierung gibt es jetzt einen Ansatz nicht über höhere Verbraucherpreise, sondern über eine Bund-Länder-Förderung, sagt Landwirtschaftsminister Alois Rainer.
Wir versuchen über die GAK, die Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz, Mittel zur Verfügung zu stellen, die dann über die Länder ausgegeben werden, um hier Ställe zu fördern. Das bayerische Programm zum Beispiel, das aus bayerischen Mitteln und aus Bundesmitteln gefördert wird, ist ein Renner, das überbucht. In Bayern werden hier richtig gute und tolle Förderungen ausgegeben und andere Bundesländer teilen mir das auch mit, dass sie gern über die GAK fördern.
der Bundeslandwirtschaftsminister zur Förderung des staatlichen Tierhaltungslabels. Wie das genau ausschauen soll, damit hat sich Christina Nagel aus dem ARD-Hauptstadtstudio beschäftigt. Worum geht's denn genau bei dem Label? Geplant ist es ja schon seit Jahren.
Das Label soll Aufschluss darüber geben, wie ein Tier vor der Schlachtung gehalten worden ist. Also, ob es im Stall war, ob es nach draußen konnte, ob es Auslauf gab. Und gedacht ist das Ganze für Leute, die sich Gedanken über das Tierwohl machen und nicht nur nach Preis kaufen wollen. Das entsprechende Hinweisschild, das hätte es eigentlich schon im August geben sollen, zumindest für frisches Schweinefleisch. Aber der Termin der Einführung ist verschoben worden. Und zwar, um den Bundesländern und den Lebensmittelunternehmen mehr Zeit für die Umsetzung zu geben. Jetzt soll das Ganze nochmal verlegt werden. Stimmt der Bundestag heute zu, dann soll das verpflichtende staatliche Label für Schweinefleisch Anfang 2027 kommen.
Was ist denn der Grund für die erneute Verschiebung?
Die schwarz-rote Koalition will noch mal ran an das eigentliche Gesetz, das ja von der Ampelregierung noch beschlossen worden ist. Und das offiziell aus zwei Gründen. Zum einen will man zum Beispiel das Melden einfacher machen. Und zwar für die Landwirte, aber auch für diejenigen, die das Ganze prüfen sollen. Das Stichwort hier Bürokratieabbau. Zum anderen will man die Kennzeichnungspflicht für Schweinefleisch ausweiten. Wer zum Beispiel ins Restaurant geht und dort Schweinefleisch ordert, der soll eben auch wissen, wie das Tier gehalten wurde. Das heißt, auch hier soll das Label sichtbar sein. Und das ist der Koalition auch wichtig, die Kennzeichnungspflicht soll nicht nur für Fleischprodukte, die aus Deutschland stammen, gelten, sondern auch für Produkte, die aus dem Ausland kommen.
Und warum hat man das nicht gleich gemacht?
Weil einiges davon gar nicht so einfach umzusetzen ist. Eine Kennzeichnungspflicht für Fleischprodukte aus dem Ausland zum Beispiel, die muss auch mit EU-Recht vereinbar sein. Und ein solcher Abstimmungsprozess, der kostet in der Regel viel Zeit. Und ob man sich einig wird, das ist auch nicht ausgemacht. Die Ampelregierung hatte sich deshalb entschlossen, Schritt für Schritt vorzugehen. Also erstmal mit frischem Schweinefleisch aus Deutschland anzufangen. Später sollte es dann auch um verarbeitete Produkte gehen, um Wurst zum Beispiel. Und natürlich irgendwann auch um andere Tiere. Die Befürchtung ist, dass wenn man das Gesetz jetzt wieder aufmacht und versucht, alles auf einmal zu regeln, dass das den gesamten Prozess verzögert und das Label für Schweinefleisch auch Anfang 2027 noch immer nicht kommt.
Christina Nagel mit ein paar Erklärungen zur staatlichen Tierhaltungskennzeichnung, die nach jahrelanger Diskussion jetzt erst 2027 kommen soll, dafür aber umfassender und einfacher. Wie umgehen mit dem Wolf in Deutschland? 219 bestätigte Rudel leben inzwischen in unseren Wäldern, vor allem im Norden und im Osten der Republik. In Bayern gibt es nur eine Handvoll bestätigter Rudel. Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Gesetzesänderung zur Jagd auf Wölfe war Thema im Bundestag. Danach soll der Wolf künftig als jagbare Art gelten. Eva Huber hat sich umgehört, wie Naturschützer und Landwirte den Wolf in Deutschland sehen.
Es ist hochemotional, natürlich nicht nur für die Landwirtschaft, sondern für den kompletten ländlichen Raum.
Sagt Stefanie Sabet, Generalsekretärin des Deutschen Bauernverbands.
Weil die Bestände eben zunehmen, die Wolfsrisse zunehmen, damit auch die Schäden, aber natürlich auch die Sorgen der Bevölkerung zunehmen. Und das ist ein hochemotionales Thema im ländlichen Raum.
Schon lange fordert der Bauernverband deshalb, den Wolf jagen zu können. Jetzt soll das kommen. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer hat dazu im Dezember einen Gesetzentwurf vorgelegt.
Es ist an der Zeit, dass wir hier gehandelt haben. Ich sag's ganz einfach, genug ist genug,
sagte der Landwirtschaftsminister bei der Vorstellung des Entwurfs. Konkret soll der Wolf ins Jagdgesetz aufgenommen werden und dadurch deutlich leichter als bisher geschossen werden können. Die Bundesregierung will dafür eine Jagdzeit festlegen. Von Juli bis Oktober sollen Wölfe gejagt werden können. Aber nur in bestimmten Gebieten. Nämlich da, wo die Wolfsbestände nicht gefährdet sind, also bereits viele Wölfe leben. Unabhängig von diesem Jagdzeitraum soll ein Abschuss auch in Weidegebieten möglich sein, wo Schutzmaßnahmen wie Zäune als unzumutbar gelten. Zum Beispiel bei Almwiesen und Deichen. Und sogenannte Problemwölfe, die auffälliges Verhalten zeigen, sollen leichter getötet werden können. Die Bundesregierung will damit die Zahl der Wölfe unter Kontrolle halten und Weidetiere wie Schafe und Ziegen schützen. Der Landwirtschaftsminister betonte, der Wolf soll nicht ausgerottet werden.
Es ist ein großer Erfolg des Artenschutzes, dass der Wolf in Europa und in Deutschland wieder vorhanden ist. Aber man muss den Tatsachen ins Auge schauen. Die Population hat sich in den letzten Jahren enorm erhöht und damit auch die Risse.
Kritik an den geplanten Regeln kommt von Naturschützern.
Die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht halten wir eher für eine Art Symbolpolitik. Wirklich der Weidetierhaltung wird es wohl nicht helfen, wenn der Herdenschutz nicht verbessert wird.
Sagt Marie Neuwald vom Naturschutzbund Deutschland. Sie fordert, statt Wölfe abzuschießen, sollten Landwirte stärker darin unterstützt werden, ihre Weidetiere zu schützen. Durch Zäune zum Beispiel oder Herdenschutzhunde. Denn wenn dieser Schutz fehlt, sind sie leichte Beute für Wölfe.
Diese vermeintliche Logik, Bejagung bedeutet automatisch mehr Sicherheit für Weidetiere, die geht so definitiv nicht auf. Also Herdenschutz wird immer notwendig sein, sobald ein Wolf in einer Region ist.
Anders sieht das Stefanie Sabet vom Bauernverband.
Es braucht beides. Es braucht einen starken Herdenschutz und es braucht die Bejagung des Wolfes.
Sie fordert feste Quoten, wie viele Wölfe im Jahr geschossen werden sollen, um so die Zahl der Wölfe insgesamt zu begrenzen. Noch sind die neuen Regeln nicht beschlossen. Jetzt diskutieren erstmal die Abgeordneten im Bundestag über den Gesetzentwurf. Und auch die Bundesländer müssen am Ende zustimmen.
Müssen Biorinder tatsächlich auf einer Weide stehen? Gerade in Bayern hatten einige Biomilchviehbetriebe, die keinen Zugang zu Weiden haben, große Hoffnungen auf EU-Agrarkommissar Christoph Hansen gesetzt. So wie es aussieht, werden sie aber enttäuscht werden. Im Interview mit der Fachzeitschrift Top Agrar macht Hansen deutlich, es wird keine neuen Ausnahmen von der Weidepflicht für Biorinder geben. Im Sommer klang das noch ganz anders. Tobias Betz berichtet.
Die Weidepflicht für Biorinder bleibt unverändert. EU-Agrarkommissar Christoph Hansen schließt im Interview mit dem Fachmagazin Top Agrar ausdrücklich aus, dass die EU-Kommission Ausnahmen vorschlagen wird. Die Regel zur Weidepflicht gilt seit 1999. Kurz, wer einen Biobetrieb hat, dessen Rinder müssen auch raus auf die Weide. Doch es gab bisher einige Ausnahmen. Meist genügte eine Auslauffläche anstelle einer Weide. Dass viele Betriebe die Vorgabe immer noch nicht erfüllen können, wertet der EU-Agrarkommissar als Folge unzureichender Kontrollen oder falscher Genehmigungen vor Ort. Ein Zurückrudern komme nun nicht in Frage, auch weil Verbraucher bei Biomilch einen Weidegang erwarten, so der EU-Kommissar. Im Sommer klang das noch anders. Bei einem Besuch in Niederbayern im Juli war es EU-Agrarkommissar Christoph Hansen selbst, der angeboten hatte, die EU-Verordnung zu öffnen und doch nicht so streng durchzuziehen. Daraus wird jetzt nichts. In Bayern führte diese strikte Umsetzung der Weidepflicht bereits zu deutlichen wirtschaftlichen und strukturellen Problemen. Mindestens 316 Biobetriebe mit Rinderhaltung haben inzwischen die ökologische Landwirtschaft verlassen.
Deutschland baut die Windenergie kräftig aus. Das zeigen die jüngsten Zahlen der Fachagentur Wind und Solar. Die Neugenehmigungen für Windkraftanlagen sind 2025 mit Abstand auf ein Allzeithoch gestiegen. Auch bei den Inbetriebnahmen neuer Anlagen läuft's. Und trotzdem ist es wahrscheinlich, dass Deutschland seine Ausbauziele in diesem Jahr verfehlt. Warum? Dazu mehr von Katha Jansen.
Rund ein Viertel unseres Stroms in Deutschland kommt von Windrädern an Land. Damit ist die Windenergie unsere wichtigste Stromquelle. Zukünftig brauchen wir für E-Mobilität, KI oder Wärmepumpen immer mehr Strom und entsprechend auch mehr Windräder. Dabei sind wir auf einem ganz guten Weg, sagt Jürgen Quentin von der Fachagentur Wind und Solar, die die Ausbau- und Genehmigungszahlen für 2025 ausgewertet hat.
Wir hatten im letzten Jahr erfreulicherweise über 5200 Megawatt neue Windenergieleistung, die bundesweit in Betrieb genommen wurde. In Anlagen gesprochen sind das 558 Windenergieanlagen. Im Vergleich zu dem letzten Jahr ist das eine Steigerung um 58%.
Bei den Genehmigungen gab es sogar ein Rekordhoch. Auch weil die Behörden wieder schneller geworden sind, erklärt Jürgen Quentin.
Wir liegen jetzt bei knapp 17 Monaten im Durchschnitt und damit sind wir nochmal um fast 30% schneller geworden und haben jetzt mit diesen 17 Monaten im Prinzip das Niveau wieder erreicht, wie wir es zuletzt vor 10, vor 11 Jahren hatten.
Regional gibt es weiter größere Unterschiede. Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen liegen beim tatsächlichen Ausbau mit Abstand vorn. Aber selbst in den bislang windkraftschwachen südlichen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg sind zumindest die Genehmigungszahlen zuletzt sichtbar gestiegen. Aber trotz guter Zahlen werden wir unser Ziel verfehlen, warnt Bärbel Heidebruck, Präsidentin vom Bundesverband Windenergie.
Das Ziel ist, wir wollen 2030 115 Gigawatt Wind an Land in Betrieb haben. Das ist so von der Bundesregierung festgelegt worden. Wir stellen aber fest, diese 115 Gigawatt werden wir so im Moment nicht erreichen.
Helfen, sagt sie, würde mehr Förderung. Hier müsste der Staat das Fördervolumen für die kommenden Jahre deutlich erhöhen, damit dann auch tatsächlich genügend Projekte bis 2030 realisiert würden. Außerdem sieht der Branchenverband großen Nachholbedarf beim Netzausbau.
Der Netzausbau hängt in jeder Hinsicht hinterher, sowohl in der Quantität, also in dem, was wir an Netzen haben, als auch in der Qualität.
Und dann gibt es noch einen zentralen Punkt, der beim Thema Windenergie immer wichtiger wird. Sicherheit, betont Dr. Dennis Rentschmidt, Geschäftsführer vom Herstellerverband VDMA Power Systems.
In einer zunehmend vernetzten Welt mit mehr dezentralen Erzeugungsstrukturen sind Stromnetze nicht nur physisch, sondern auch digital verwundbarer. Ein Angriff auf das Energiesystem kann eben auch ganze Netzbereiche destabilisieren.
Deshalb, so der Experte, brauche es schnell gute Sicherheitskonzepte und einen entsprechenden Rahmen von der Politik.
Alle Städte und Gemeinden müssen eine kommunale Wärmeplanung vorlegen. Das heißt vor allem, sie überlegen sich, wo sie künftig Fernwärme anbieten wollen. Was aber, wenn die so teuer wird, dass sich niemand anschließen lassen will? Diese Frage stellt sich gerade in Hof. Lorenz Storch berichtet.
Die Hofer Innenstadt wurde vergangenes Jahr zur Großbaustelle. Heuer geht es weiter. Die Stadtwerke bauen Fernwärmeleitungen Richtung Altstadt, um dort, wo es zu eng für Wärmepumpen ist, eine Alternative zur fossilen Heizung zu bieten. Die Erdarbeiten sind aufwendig, die Rohre teuer. Jeder verlegte Meter kostet 3.000 Euro. Eine Millioneninvestition, so Stadtwerke-Geschäftsführer Jean Petran.
Das heißt, die ersten Jahre wird man garantiert draufzahlen, aber über die Totallebensperiode dieser Leitung müssen wir irgendwie gucken, dass wir eine Chance haben, über 30, 40 Jahre die Kosten für diese Leitung auch wieder reinzubekommen.
Dieses Problem hat Fernwärme überall. Hohe Anfangsinvestitionen für Wärmeleitungen steigern den Preis. In Hof ist er höher als in den meisten anderen bayerischen Städten. Zu teuer, findet eine der größten Immobilienbesitzerinnen vor Ort, die Baugenossenschaft Hof. In der Vergangenheit hat sie über 700 Wohnungen an die Fernwärme angeschlossen. Aber damit weiterzumachen ist unter den jetzigen Bedingungen schwierig, sagt Vorständin Daniela Rödel.
Grundsätzlich sind wir unseren Mietern verpflichtet. Uns ist es wichtig, dass die sich die Wohnung dann auch noch leisten können.
Für die Hofer Stadtwerke ist das gefährlich. Wenn sich weniger an die Fernwärme anschließen lassen, wird es für die anderen Kunden noch teurer. Deshalb senkt das Kommunalunternehmen jetzt den Fernwärmepreis, so Geschäftsführer Petran.
Wir verkaufen lieber nur 1:1 ohne jeden Gewinnaufschlag, aber dafür haben wir am Ende mehr Kunden im Fernwärmenetz angeschlossen.
Wie viel Fernwärme kosten muss, liegt auch an der Energiequelle vor Ort. Schwandorf und Ingolstadt zum Beispiel verlangen nur halb so viel wie Hof, können aber auch auf günstige Abwärme zurückgreifen aus Müllverbrennungsanlagen und einer Raffinerie. München und andere Orte in Südbayern bohren nach Thermalwasser für Geothermie. Hof dagegen muss bisher noch in Blockheizkraftwerken Erdgas verbrennen. Bald soll die erste Großwärmepumpe kommen. Dann wird zumindest kein CO2-Preis mehr fällig. So könnte auch in Hof der Vergleich mit Öl- und Gasheizungen in ein paar Jahren besser aussehen. Trotzdem, die Kosten für die Fernwärme konkurrenzfähig zu halten, ist vielerorts schwierig. Zumal die Bundesregierung ihre Investitionszuschüsse für Fernwärmenetze zwar in das milliardenschwere Sondervermögen verschiebt, aber kaum anhebt. Andererseits, wer einmal Fernwärme hat, findet das oft recht komfortabel. So auch die Hoferin Christina Wimmer. Kein Öl kaufen, kein Heizkessel nötig.
Man hat auch keinen Kaminkehrer und keine Wartung der Heizung.
Wenn man das einberechnet, sehen die Fernwärmekosten wieder freundlicher aus, argumentiert sie.
Orcas sind faszinierende, hochintelligente und hochsoziale Meeresbewohner. Allerdings tragen sie auch den Beinamen Killerwal, was ihrer offenbar sehr zielgerichteten Art zu jagen geschuldet ist. Auch Segler berichten immer wieder davon, dass sie vor der Küste Spaniens von Orcas attackiert wurden. Seit einigen Jahren geht das so und die Angriffe hören nicht auf. Was genau hinter diesem mysteriösen Verhalten der Orcas vor der Iberischen Halbinsel steckt, darüber wird immer noch diskutiert. Mein Kollege Simon Plentinger hat sich in Spanien auf Orcasuche gemacht und was er erlebt hat und was betroffene Segler über ihre Erlebnisse erzählen, das ist in der neuen Podcast-Staffel von Wild Crimes zu hören.
Clara Weimer ist mit Anfang 20 schon eine sehr erfahrene Seglerin. Auf ihrer Atlantiküberquerung muss sie durchs Orca-Gebiet, das weiß sie. Als dann tatsächlich ein paar Wale ihr Boot rammen, ist sie nicht einmal überrascht.
Das ganze Schiff zittert, als ob du gerade halt irgendwo gegengefahren wärst oder auf Grund gelaufen wärst.
Das Steuerrad dreht sich wie von Geisterhand rasend schnell. Das Boot ist nicht mehr manövrierfähig.
Dann wussten wir, okay, wir haben auch noch irgendwo Wassereinbruch.
Irgendwann ist sie einfach nur noch genervt.
Und wieder einer gegen das Schiff geschwommen ist und wieder so einmal so eine richtige Erschütterung durchs ganze Boot ging, weiß ich, dass man drum geschrien hat, dass sie jetzt mal aufhören können, dass jetzt reicht.
Clara und ihre Crew werden von der Seenotrettung in den nächsten Hafen geschleppt. Mit Unterstützung aus Deutschland bekommt sie ihr Schiff repariert. Sie kann ihre Atlantiküberquerung schließlich fortsetzen. So wie Clara ging es schon hunderten Seglern in den letzten Jahren vor der Iberischen Halbinsel. Nicht alle waren so gefasst wie sie. Auf YouTube findet man unzählige Videos dazu.
Vor der Küste von Marokko ist es erneut zu Attacken von Orcas auf Boote gekommen.
Unter uns, der ist unter uns.
Ja, ja.
Da, überall. Da, Alter, ist der riesig.
Zu Vorfällen wie diesem kam es allein bis Mitte Juli schon 117 Mal. Die Menschen an Bord sind den Orcas, die mit über 50 Stundenkilometern durchs Wasser jagen können, hilflos ausgeliefert.
Die iberischen Orcas sind schon lange ein Thema. Bei den Fischern, die sich mit ihnen den Thunfisch teilen. Whale-Watching ist eine beliebte Touristenattraktion. Seitdem die Orcas regelmäßig Segelboote zerstören, ist das Interesse noch mehr gewachsen.
Están las orcas allí.
Ich war in Spanien.
Orcas.
Mit Wissenschaftlern auf dem Meer bei den Orcas. Auf einmal waren sie überall. Neben uns, unter dem Boot, direkt hinter uns. Ich hätte sie mit der Hand berühren können. So nah war ich den Orcas. Und so faszinierend das war, so seltsam war es auch. Weil da neben den Fischerbooten noch die ganzen Whale-Watching-Boote waren. Dann unser Boot mit den Wissenschaftlern, die im Auftrag der spanischen Regierung die Orcas besendern wollten. Und dann aber sehr nah auch ein Boot mit Tierschützern, die uns den Weg abgeschnitten haben und dabei fast über die Wale drüber gefahren sind. Eine ganze Armada an Booten und alle wollten was von den Orcas. Eine echt chaotische Situation und irgendwie auch Sinnbild, wenn man aufs große Ganze schaut. Denn obwohl es inzwischen wieder genug zu fressen gibt, fürchten viele, dass es die Orcas vor Spanien und Portugal bald nicht mehr gibt. Seglerin Clara Weimer denkt noch heute an die Erlebnisse mit den Orcas.
Es wäre halt schon cool, wenn die sprechen können, um sie einfach mal zu fragen, warum sie es machen, weil das würde mich schon interessieren.
Warum die iberischen Orcas seit einigen Jahren regelmäßig Boote angreifen, dafür gibt es wahrscheinlich keine einfache Erklärung. Orcas sind Räuber. Sie müssen in ihrer Umgebung immer alles inspizieren. Ob es nun Neugierde ist, Spieltrieb oder Jagdinstinkt, darauf sucht die neue Staffel von Wild Crimes die Antwort. Doch was bleibt, ist die Frage, wie Mensch und Orca dort vor Spanien friedlich miteinander auskommen. Dafür gibt es noch keine finale Lösung. Im Gegenteil.
Auf die beiden Orcas wurde Sprengstoff, Dynamit, Böller, Sprengsätze geschmissen und die dann laut explodiert sind.
Das ist Tierschützer Yannick André.
Also die Tiere sind ja extrem geräuschempfindlich und die Tiere kommunizieren über Sonar. Also wenn es Sonar im Endeffekt geschädigt ist, das Ekolot, sterben die Tiere höchstwahrscheinlich.
Mit seinem Boot ist er auch wegen der Orcas auf dem Meer unterwegs und versucht Segler auf andere Routen zu lenken, wenn sie den Orcas zu nahe kommen. Alle kann er aber nicht warnen.
Wild Crimes, Rache der Orcas. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Alle 4 Folgen sind jetzt schon in der ARD Audiothek zu hören. Einen schönen Sonntag wünscht Ihnen noch Angelika Nörr.
Das war Landwirtschaft und Umwelt. Jeden Sonntag um 7:05 Uhr bei BR24.